Hier ist Oldenburg 1. Jetzt geht es weiter mit Mazel Tov. Sendeverantwortlich ist Thomas Kleinspiel.
Shalom Salam zum heutigen Mazel Tov begrüßt Sie Thomas Kleinspiel. In den letzten Jahren und besonders seit dem 7. Oktober dringt der Hass auf Juden und der Antisemitismus immer häufiger an die Öffentlichkeit. In Deutschland, in ganz Europa und den USA, im Nahen Osten sowieso. Es ist schwer auszumachen, ob es tatsächlich zugenommen hat oder doch bereits latent vorhanden war und nun massiv zum Ausdruck kommt. In den letzten Monaten haben wir in dieser Sendung immer wieder versucht, das genauer zu verstehen. Das bleibt schwierig und es waren jeweils nur Teilantworten, die hier vorkamen. Zusammen aber führen sie vielleicht weiter. Ich bin deshalb sehr froh, dass es heute eine weitere Variante dazu geben kann. Auch das ein Versuch der Annäherung. Die Frage wird sein, wie könnte man den Antisemitismus psychoanalytisch verstehen? Christine Kirchhoff ist Professorin an der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin. Mit ihr habe ich für das heutige Mazel Tov gesprochen, allerdings noch vor dem erneuten Anschlag auf die Oldenburger Synagoge, der das Thema noch nachdrücklicher und wichtiger macht. Vor dem Gespräch aber erst einmal John Zorn mit seiner CD Tabu and Exile. Thank you. John Zorn in Mazel Tov. Christine Kirchhoff arbeitet an der Internationalen Psychoanalytischen Universität mit dem Schwerpunkt Psychoanalyse, Subjekt- und Kulturtheorie. Hier fragt sie immer wieder nach gesellschaftlichen Veränderungen, Vorurteilen und Konflikten. Spätestens seit dem 7. Oktober letzten Jahres, dem Terrorangriff der Hamas im Norden Israels und den Reaktionen in westlichen Ländern, stellt sich für sie auch die Frage, wie kann man das verstehen, aus psychoanalytischer Sicht und zugleich kultur- und gesellschaftskritisch. Ein zentraler Aspekt dieser Reaktion ist die Projektion von eigenen Konflikten auf andere. Was das bedeuten kann, darüber habe ich mit ihr vor einem Vortrag zum Thema in Bremen gesprochen. Was würden Sie denn zunächst allgemein sagen, was kann die Psychoanalyse vermitteln oder verständlicher machen in Bezug auf Antisemitismus?
Naja, ich glaube, grundsätzlich kommt die Psychoanalyse ja immer dann ins Spiel, wenn man etwas rational nicht mehr verstehen kann. Also wenn man erstmal darüber stolpert, dass man denkt, also vernünftig kann ich das jetzt nicht begreifen. Wie kommt es zum Beispiel dazu, dass sich solche Verschwörungserzählungen wie die Erzählung über die jüdische Weltherrschaft, wie sich sowas über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte hält, und Menschen daran glauben und das verbreiten, obwohl es offensichtlich, und das kann man ja sehr schnell rausfinden, am Unsinn ist. Und das ist ja immer nur der Ansatzpunkt für Psychoanalyse, zu fragen, okay, wenn man es vernünftig nicht verstehen kann, dann gucken wir mal, was es für andere Gründe geben könnte. Und bezüglich des Antisemitismus wäre dann die psychoanalytische Frage, was treibt Menschen dazu, an antisemitische Stereotypen zu glauben, sie zu verbreiten, sich antisemitisch zu verhalten. Also auch erstmal, wie funktioniert das? Was ist die Psychodynamik? Und auch, was ist der psychische Gewinn? Also was hat man davon?
Und was unterscheidet sich das aus Ihrer Sicht zum Beispiel von Kulturtheorien? Oder geht das ineinander über?
Ja, ich würde sagen, das geht ineinander über. Also Freud hat ja festgestellt, also ganz früh im Unbehagen in der Kultur, 1930, ja auch nicht zufällig angesichts der Weltwirtschaftskrise und angesichts des Heraufdämmern des Nationalsozialismus, dass die Menschen sich mit der Kultur schwer tun, obwohl sie sie brauchen. Also sagt, eigentlich müssten wir die Kultur alle lieben, schätzen und fördern, aber offensichtlich gibt es so etwas wie das Unbehagen in der Kultur. Und ich glaube, Antisemitismus kommt da ins Spiel, das kann man natürlich auch noch Kapitalismus theoretisch oder gesellschaftlich begründen, wo es darum geht, einfache Erklärungen und ein einfaches Feindbild zu finden für sehr komplizierte politische und gesellschaftliche Probleme. Und insofern ist es Teil der Kulturtheorie, aber beantwortet eine spezielle Frage. Also wie reagieren Menschen auf Angst, auf Krisen? Da würde ich sagen, da setzt es dann an.
Aber können wir mal ein bisschen genauer versuchen, das zu erklären? Also was für Erkenntnisse ziehen Sie mit Hilfe der Psychoanalyse daraus? Oder wie erklären Sie Antisemitismus vor dem Hintergrund Ihres theoretischen Ansatzes oder praktischen auch?
Naja, also es gibt jetzt ja auch inzwischen über 100 Jahre psychoanalytische Antisemitismus-Theorie. Das ist natürlich sehr breit. Ich glaube, für mich ist am wesentlichsten das Moment der Projektion. Also dass an den oder dass in den Jüdinnen und Juden etwas gesehen wird, was eigentlich etwas Eigenes ist. Also nicht ich setze mich auseinander mit meiner eigenen Machtgier zum Beispiel, sondern ich schreibe sie projektiv den Juden zu und versuche sie dann da zu bekämpfen. Das ist ja auch ein wesentliches Element der Antisemitismus-Theorie, dann der kritischen Theorie, die wiederum auf die Psychoanalyse aufbaut. Also sich zu fragen, was läuft eigentlich in der Erkenntnis der Welt schief, wenn die Realität nicht mehr erfasst werden kann, sondern es stattdessen nur noch um antisemitische Stereotype geht. Und da ist das eine Moment die Projektion und das andere Moment ist die Identifizierung. Also die Identifizierung mit einer Bewegung, mit politischen Inhalten, ne, die eigentlich nicht die eigenen sein könnten und die auch so dem Nachdenken nicht standhalten. Ne? Identifizierung ist ja psychoanalytisch betrachtet immer auch eine Abwehr. Also ich muss mich dann identifizieren, wenn auftauchende Differenzen, also wenn ich zum Beispiel merke, das passt eigentlich gar nicht richtig, wenn das überbrückt werden muss. Und das wären so die beiden wichtigsten Momente. Und dann kann man natürlich auch noch argumentieren zu sagen, was ist eigentlich die treibende Fantasie hinter dem Antisemitismus? Also, und das gibt es ja sowohl bezogen, ne, so im klassischen Antisemitismus bezogen auf Jüdinnen und Juden, also die Idee von einer, Horkheimer und Adorno sagen dann, mit der Moderne werden Juden eigentlich zur Gegenrasse und damit, also da wird der Antisemitismus, könnte man sagen, rassifiziert. Und dann entsteht so diese Idee, dass eine Welt ohne Juden wäre eine störungsfreie, widerspruchslose, eigentlich glatte, komplett harmonische Welt. Und die gleiche Figur, die begegnet uns im gegenwärtigen, auf Israel bezogenen Antisemitismus auch in der Figur. Ne? Wenn es Israel nicht mehr gäbe, dann wäre, platt gesagt, irgendwie Frieden auf der Welt, dann sind alle Konflikte weggeschafft. Und das hat natürlich dieses eliminatorische Moment, was dann auch den modernen Antisemitismus von den vormodernen Formen von Judenhass unterscheidet.
Könnten Sie das eventuell noch ein bisschen konkreter machen? Weil mir ist das jetzt noch zu allgemein theoretisch. Haben Sie da irgendwo ein Beispiel präsenter?
Naja, ich würde so ansetzen, also ich weiß nicht, ob es dann konkreter wird, aber vielleicht wird es bezogener. Wenn man sich die gegenwärtige politische Lage anschaut und überhaupt das Problem der Israel-Kritik. Eine Kollegin aus Passau, Karin Stöckner, hat, finde ich, was sehr Kluges gesagt. Die hat gesagt, es geht eigentlich schon bei diesem Wort los, weil es gibt keine Syrien-Kritik, es gibt keine Österreich-Kritik, es gibt keine Deutschland-Kritik. Das sind alles Staaten, an denen man auf unterschiedliche Art und Weise auch politisch sehr viel kritisieren kann. Aber nur bezogen auf Israel gibt es überhaupt diese Frage, ne, welche Israel-Kritik ist denn legitim? Und dann stellt man fest, dass es nicht um das Handeln der israelischen Regierung geht, was dann kritisiert wird, und das kann man ja auch berechtigterweise tun, sondern dass es halt schnell diesen Überschuss kriegt, also dass Israel als Ganzes gemeint ist und auch Jüdinnen und Juden weltweit mit dem israelischen Staat identifiziert werden. Da hätten wir wieder das Moment der Identifikation. Und dann ist die Idee zu sagen, wie kommt es denn, ne, wie kann man das denn psychoanalytisch verstehen, dass die sogenannte Israel-Kritik, wenn etwa auf Demonstrationen gefordert wird, we want back to 1948, das heißt, we want back hinter die Staatsgründung Israels, ne, warum das diesen vernichtenden Zug kriegt. Ja, und da schließt dann das an, was ich vorhin gesagt habe, zu sagen, die Fantasie, die das trägt, ist, da geht es dann nicht mehr um konkretes politisches Handeln, sondern die Fantasie, die das trägt, ist, damit man einen besseren Zustand herstellt, muss Israel als Ganzes weg. Ja, und das ist psychoanalytisch betrachtet eigentlich ein regressiver Wunsch oder der Wunsch nach einem regressiven Zustand, also einem Zustand, den wir eigentlich alle verlassen haben in dem Moment, wo wir geboren worden sind, nämlich ein Zustand ohne Differenz, ohne Mangel, ohne Hoffnung und Wünsche, die offen bleiben, also so ein Zustand von vollständiger Erfüllung.
Christine Kirchhoff von der Internationalen Psychoanalytischen Universität in erster Annäherung an Fragen nach den Wurzeln von Antisemitismus. Und das sind Daniel Kahn and the Painted Bird über den Görlitzer Park.
Aber Steine sind eben so stark as the rubble hid under the mound. And your hair was as red as the glow of the fire that fell from the sky. And the ruins are covered with snow, just as white as the white of your eyes. And the trains of Berlin, they run here and hin through tunnels below in the dark. But but the station is gone, so I'll wait for you on the ruins of Görlitzer Park. In the garden of frozen desire, on the derelict couch we sat down. Wie die Stadt hier, wir brauchten ein Feuer, uns aufzuwecken vom Traum. Und du mit den blutigen Haaren, ich seh, deine Augen sind zu. So I'll be the Wilhelmine Baron, and you can be the ewige Jew. And the trains of Berlin, they run hair and hin through tunnels below in the dark. But the station is gone, so I'll wait for you on the ruins of Görlitzer Park. From the ivy that grew the wild station, to the Treptower's Soviet blade, you've built your triumphant narration out of stones from the Mendelssohn grave, where the sun is as gold as the names on the ground, and the walls grow up over the trees. And the tower antennas haunting the town, and the past is a quiet disease. The air is filled up with sparrows, when once it was clouded with crows. And the sleepwalker shot his last arrow, then he buried himself with his bow. Oh, my lover, my murderer's daughter, accomplice to all of my sins. Our city of love and of slaughter wird immer noch heißen Berlin. And the trains of Berlin, they run hair and hin through tunnels below in the dark. But the station is gone, so I'll wait for you on the ruins of Görlitzer Park.
Der Singer-Songwriter Daniel Kahn über die eingefrorenen Wünsche und das Bild vom ewigen Juden in Mazel Tov auf O1. Heute spreche ich mit Christine Kirchhoff darüber, ob und wie Psychoanalyse den Antisemitismus genauer erklären kann. Hier der zweite Teil des Gesprächs.
Aber was ist jetzt das ganz Spezifische für den Antisemitismus? War diese die Projektion und die, sagen wir mal, die unordentliche Welt, die man zusammenhalten muss, das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Man kann sich ja auch von sogenannten Fremden bedroht fühlen. Das müssen ja nicht unbedingt Juden sein. Aber gibt es da einen Unterschied? Oder würden Sie denken, das ist strukturell zumindest sehr ähnlich?
Naja, einen Unterschied gibt es auf jeden Fall, nämlich dass Rassismus funktioniert ja meistens anders, nämlich dass etwas, na, da wird auch etwas Eigenes projektiv abgewehrt und dann bekämpft. Also wenn, nur wenn es so Fantasien gibt über die Sexualität der AfrikanerInnen oder so etwas, aber na, das ist eher so eine Bedrohung, die kommt von unten. Und das Spezifische beim Antisemitismus ist zum einen na, diese Fantasie der jüdischen Weltherrschaft, deren Spuren dann überall gefunden werden, also diese Verschwörungserzählung. Und dann würde ich sagen, na, es hat natürlich auch etwas mit der Geschichte des Judentums zu tun. Also Freud hat im Mann Moses, das ist eine sehr späte Schrift, die schreibt er 1938, also kurz bevor er stirbt, setzt er sich damit auseinander, was bedeutet eigentlich der jüdische Monotheismus, und sagt, da gibt es historisch einen Fortschritt in der Geistigkeit. Also weil das was neu war. Am Judentum war quasi eine Sublimierung, also an einen Gott zu glauben, den man sich nur vorstellen kann, also den man nicht mehr irgendwo figurativ womöglich noch zum Anfassen findet. Und Freud sieht darin, und da würde ich ihm auch folgen, auch eine der Wurzeln des Antisemitismus, also zum einen der Neid darauf und zum anderen aber auch das Unbehagen daran. Also das ist ja etwas, was auch nur so dem modernen Denken innewohnt, dass man weiß, dass auch Dinge, die man sich nur vorstellen kann, Bedeutung haben können.
Es kommt ja auch in Ihrer Ankündigung immer wieder der 7. Oktober. Was würden Sie denn aus Ihrer Sicht sagen, hat das was verändert oder nur zugespitzt? Oder ist sogar was ganz Neues entstanden?
Naja, ich würde zwei Antworten geben. Einerseits, glaube ich, hat es was aus der Latenz geholt. Also ich beschäftige mich lange schon mit Antisemitismus und Autoritarismus, und wenn man die entsprechenden Studien liest, dann konnte man sehen, dass es immer so zwischen 20% und 30% Zustimmung in Deutschland gab zu Aussagen, die ganz klar antisemitisch sind, und die Zustimmung ist immer höher, wenn es um Israel geht. Und dieses Drittel, das war ja irgendwo. Die neue Qualität und die auch schockierende Qualität, die es für mich hat, also seit dem 7. Oktober, ist zum einen die Breite dieser Bewegung, also auch und das Schweigen. Also zum einen nur die Gewaltförmigkeit auch dieser Proteste auf den Straßen international, dass ganz offen auch diejenigen, die da agitieren und protestieren, auch gar nicht diskutieren wollen und das auch so sagen. Also dass es gar nicht mehr darum geht, sich zu verständigen. Das kennt man aber auch. Und man kennt ja auch gerade so die linke Begeisterung für autoritäre Bewegungen. Das ist ja auch alles nicht neu. Aber was mich sehr betroffen gemacht hat und dann auch irgendwann sehr ärgerlich, ist so das Schweigen in der Kulturszene, an den Universitäten, und dann natürlich aber auch diese, finde ich, wirklich unfassbaren Erklärungen mancher wissenschaftlicher Kolleginnen und Kollegen. Und ja, das ist auch nicht neu, ne, weil das ja so im Antisemitismus enthalten ist, aber vielleicht auch befeuert oder anders virulent durch Social Media. Naja, so das Verbreiten und Glauben von Inhalten, die einfach völlig realitätsfern sind, aber genau deshalb funktionieren. Ja.
Ich glaube, das müssten Sie noch mal ein bisschen erklären. Also ich darüber auch ehrlich gesagt rätsele, wie Menschen, die ich mal für völlig integer gehalten habe, jetzt sich tatsächlich völlig blind hinstellen und für Palästina schreien, was ja im Prinzip verständlich ist, dass man sich für Palästina einsetzt, aber nicht in diesem Kontext, wie Sie das tun. Und Sie sagen ja selber, dass Sie ja auch nicht bereit sind zu einer Diskussion. Aber wie würden Sie das denn von dem psychoanalytischen Hintergrund verstehen?
Naja, also was zu verstehen, es ist ja auch, wie Sie sagen, ne, diese Differenz zwischen, dass man natürlich kann man für Palästina beziehungsweise für die Menschen in Gaza einstehen und das schlimm finden, was dort passiert, und ein Interesse daran haben, an besseren Zuständen oder einem Frieden im Nahen Osten. Aber darum geht es ja den allermeisten nicht. Und Mir fällt das schwer, jetzt darauf zu antworten und sagen, das ist jetzt, wie ich das spezifisch psychoanalytisch verstehen kann. Ich kann mir das dann angucken und dann denke ich, ja, das ist antisemitisch. Also das ist genau der Ausfall der Reflexion, den schon Horkheimer und Adorno beklagen, also dass da das Denken aufhört. Und das ist ja auch ein Angriff eigentlich auf die Denkfähigkeit. Also wenn ich so Plakate sehe wie Free Palestine from German Guilt, das ist ja erstmal auf den ersten, beim ersten Hören ist das ja überhaupt nicht zu verstehen. Und dann kann man denken, okay, worum geht's denn da, wenn das deutsche Jugendliche hochhalten? Das heißt ja, dass, wenn ich jetzt versuche, das ernst zu nehmen, dass die Bundesregierung nur an der Seite Israels steht, zumindest so einigermaßen, oder sich überhaupt Menschen für israelische Menschen einsetzen, wegen der deutschen Schuld, die man ja schon längst hätte loswerden müssen. Das ist ja eigentlich eine Figur, die man eher so von rechts außen kennt. Und das, wenn die deutsche Schuld nicht mehr wäre, dann würden die Leute klar sehen und dann wären sie ganz klar auf Seiten Palästinas. Also das ist ja so eine ganz perfide Form der Täter-Opfer-Umkehr. So. Und wenn ich eine gute Antwort darauf hätte, warum, also eine bessere Antwort als zu sagen, so ja, das ist eben antisemitisch und jetzt kommt es halt raus, warum auch so viele Intellektuelle da mitmachen oder schweigen, dann würde ich sie ihnen sagen, aber die habe ich auch nicht. Ich denke mal, wenn man suchen wollte, dann müsste man gucken, wie sieht es eigentlich aus mit der Geschichte der Emanzipationsbewegung im 20. Jahrhundert. Die waren ja auch teilweise schon sehr schräg, aber ich glaube ja, dass es richtig ist zu sagen, dass das ist keine Erklärung im Sinne von so wegen des Kapitalismus werden die Leute Antisemiten, aber ich glaube, dass das schon richtig ist, dass man den modernen Antisemitismus nur im Verhältnis zu kapitalistischer Vergesellschaftung auch verstehen kann. Und wenn man da anfängt zu suchen, könnte man sich fragen, ob nicht auch das realistischerweise ja gerade die nicht zu erwartende Emanzipation oder das Wiedererstarken emanzipativer Bewegung jetzt im engeren Sinne, dass das vielleicht auch dazu mit beiträgt. Aber nein, ich habe keine gute Antwort darauf. Wirklich nicht.
Ja, aber insofern schon, was ich schon sehr spannend finde, dass Sie das im Zusammenhang bringen, einmal mit Projektion und sagen wir mal der Verhinderung von Selbstreflexion, was ja mit der Projektion zusammenhängt. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen sehr guten Gedanken für die Richtung, in die das gehen könnte. Mhm. Bringt es uns ein Stück weiter oder warum bringen Sie das ein? Sie beziehen sich ja auch auf Adorno, der nennt das ein bisschen anders, aber meint im Grunde dasselbe, Selbstbesinnung. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber es meint eigentlich ja Selbstreflexion. Bringt uns dieser Gedankengang weiter? Wir müssen ja keine fertige Antwort haben.
Naja, mir gefällt die Selbstbesinnung eigentlich ganz gut, weil da auch noch der Sinn drin steckt und nicht nur so der Sinn im Sinne von etwas ergibt Sinn, sondern auch der Sinn im Sinne von sinnlich. Und ich finde, das rückt diesen Gedanken nochmal raus aus der Sphäre der Rationalität. Sagen, kritische Selbstbesinnung heißt auch, wenn ich das jetzt als Psychoanalytikerin lese, man besinnt sich auf sich selbst, auf seine eigenen Ängste, Wünsche, Fantasien und Sorgen. Und das ist ja die Rücknahme der Projektion heißt ja immer, oder das ist ja auch Selbstreflexion zu fragen, was ist denn gerade eigentlich bei mir los? Warum fühle ich mich gerade so absolut im Recht? Ist ja merkwürdig. Was passiert da eigentlich bei mir? Und ich finde das mit der kritischen Selbstbesinnung, das ist ja der einzige Weg daraus. Also sowohl individuell, also die Fähigkeit zu fördern oder zu stärken, geht es ja auch in den meisten Analysen drum, Projektionen zurückzunehmen, also das, was man im Außen scheinbar wiederfindet, als eigenes zu erkennen. Und gesellschaftlich würde es ja auch darum gehen. Und ich finde immer diese Frage, die kommt ja auch im Ankündigungstext des Vortrages und ich werde sie nicht gut beantworten. Ich finde die ganz schwierig, dann zu sagen, wie geht denn Erziehung zur Mündigkeit? Und die kritische Theorie sagt, wir müssen eigentlich alles stärken, was Menschen dazu befähigt, Individualität zu entwickeln. Und damit kann ich was anfangen, weil Individualität bedeutet ja, zumindest der Möglichkeit nach in der Lage zu sein, was Eigenes zu haben, das bei anderen auch akzeptieren zu können, also mit anderen Worten Differenz aushalten zu können. Und ich glaube, das ist etwas, was uns auch gerade gesellschaftlich so sehr fehlt, und das geht an den Universitäten schon los, streiten zu können. Und zwar auf eine Art streiten zu können, wo man das, ich sage das jetzt mal drastisch, also überlebt, in dem Sinne, dass man danach noch miteinander sprechen kann und sagen kann, okay, an diesem Punkt können wir uns überhaupt nicht einigen, da müssen wir weitermachen. Aber das ist ja so eine Form von, auch von Konfliktfähigkeit, um die es gerade nicht gut bestellt ist.
Dieser Frage gehen wir gleich noch einmal nach. Hier sind erst einmal David Chevon und Warren Bird. Etz Chaim mit David Chevon und Warren Bird aus ihrer CD Explorations of the Afro-Semitic Experience. Sie hören Oldenburg 1. Ich spreche mit Christine Kirchhoff, Professorin und Psychoanalytikerin in Berlin, auf der Suche nach den Wurzeln des Antisemitismus. Bisher ging es vor allem um die Projektionen und Verdrängungen bei Erwachsenen.
Aber müsste man eigentlich dann nicht noch sehr viel früher anfangen? Sie sagen an den Universitäten, aber eigentlich müsste es ja mindestens in der Schule und im Grunde auch schon in der Kita anfangen. Ist das das, was Sie sich als Konsequenz daraus vorstellen? Weil es gibt irgendwo eine Bemerkung, wir müssen da rauskommen, aber wo und an welcher Stelle? Oder gibt es da keinen Anfang?
Naja, ich glaube, man kann und man sollte überall anfangen. Ich finde, wenn man so diese Umsetzung, also diese Ideen für die Pädagogik liest, das ist alles richtig und sinnvoll und man sollte es auf jeden Fall auch tun. Also, und da haben Sie recht, man müsste eigentlich im Kindergarten schon anfangen, also streiten lernen, so Konflikte haben, Meinungen begründen müssen, gehört ja auch dazu. Ein ganz wichtiges Thema wäre, glaube ich, der Umgang mit Social Media. Da kann man ja so, wenn man pädagogisch darüber nachdenkt, sich vieles einfallen lassen. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, die andere Richtung, in die ich denke, wir leben jetzt gerade in einer Gesellschaft, die sehr viel Angst macht. Also Angst vor Krieg, Angst vor der Klimakatastrophe, Angst davor, dass man irgendwie sein Leben noch so weiterleben kann, wie man das so denkt. Und ich glaube, man muss gleichzeitig auch an dieser Angst ansetzen. Also ich glaube, die Schwierigkeit gerade ist ja auch, dass wir so in einer Zeit leben, in der es schwer fällt, die Zukunft als eine zu denken, die man auch gestalten könnte auf eine sinnvolle Art und Weise, sondern es ist eigentlich etwas, was wir alle befürchten. Dann soll es lieber so sein wie jetzt oder besser noch so, wie es früher mal war. Und da wird nachträglich etwas verklärt und das, glaube ich, ist auch Teil des Problems. Also so eine rückwärtsgewandte Sehnsucht nach einer nachträglich zumindest einfacher erscheinenden Welt. Und meine Idee dazu wäre auch, dass ich denke, auch im Antisemitismus wird etwas davon ausagiert, aber so auf die Zukunft bezogen. Ne? Wenn wir da aufgeräumt haben, dann wird es irgendwie wieder besser. Und also ich glaube, es ist einfach auch ein gesellschaftspolitisches Problem.
Was wir einzeln nicht lösen können, sondern nur in der Gesellschaft oder in der Gruppe, oder?
Ja, ja.
Und das müssen wir bei der offenen Antwort bleiben, oder?
Ich fürchte, wir müssen bei der offenen Antwort bleiben. Also, weil ich glaube wirklich, dass es ein, wie Sie sagen, ein gesellschaftlich zu lösendes Problem. Und als Einzelne kann ich, ich kann dann sagen, was kann ich machen? Ich kann zum Beispiel diese Vorträge halten. Und das ist ja was man tun kann. Man kann sich fragen, was man mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die man selber hat, irgendwie dazu beitragen kann, Verhältnisse zu ändern, Diskussionsklima zu verändern. Und was mir eigentlich auch wichtig ist, Adorno hat auch mal gesagt, eine für ihn, finde ich, ganz unkomplizierte Art und Weise, dass man Antisemiten das Leben schwer machen muss. Und ich finde, da hat er einfach sehr recht. Also es kann nicht sein, dass man sich mit solchen Äußerungen wohlfühlt und da dann noch auf Resonanz stößt und alle sagen, ja, da können wir jetzt aber nichts sagen. Also ich finde, man muss das umdrehen. Eigentlich muss man dazu beitragen, dass ein Klima entsteht, wo man mit solchen Äußerungen sich einfach nicht wohlfühlen kann.
Annäherung und Erklärungsversuche des Antisemitismus und viele Fragen, die man weiter im Blick behalten sollte. Das war Christine Kirchhoff, Psychoanalytikerin und Professorin an der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin. Zu diesem Thema gibt es von ihr zwei Aufsätze, die Sie nachlesen könnten. Einmal das Gerücht über die Juden zur Psychoanalyse von Antisemitismus und Verschwörungsideologie, erschienen in einem Sammelband des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in der Schriftenreihe Schwerpunkt Antisemitismus im Jahre 2021. Und Gefühlsbefreiung bei Proxy zu Psychoanalyse und Autoritarismus heute, in einem Band herausgegeben von Andreas Stahl, Konformistische Rebellen, im Verbrecherverlag 2020 erschienen. Darüber hinaus kann ich Ihnen von dem hier ebenfalls kurz erwähnten Theodor W. Adorno den Aufsatz zur Bekämpfung des Antisemitismus empfehlen, der in seinen gesammelten Schriften erschienen ist. Außerdem gibt es seit kurzem gesondert von ihm einen kleinen Band bei Suhrkamp, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Beides sehr lesenswert. Und das sind Paul Brodies Sadawi.
Thank you.
Nach Paul Brodys Gruppe war das zuletzt Gabriele Cohen aus Italien mit einer Produktion bei John Zorns Label Zalig. Es mag manchen überflüssig erscheinen, aber ich halte es für wichtig und möchte an dieser Stelle noch einmal meine Solidarität mit der jüdischen Gemeinde in Oldenburg äußern. Sie haben in kurzer Zeit nacheinander einen mit großer Sicherheit Sie betreffenden Anschlag erleben müssen. Wir können aktuell hier immer wieder nur Stellung beziehen an all jenen Orten, in denen wir leben oder gerade sind.
Thank you.
das Artichaut-Orchester aus Frankreich. Und hier ist noch die Gruppe Minsera, in der sich europäische und israelische Musiker treffen. Das Stück hier heißt »Through the Mist«. Mit Through the Mist geht die heutige Sendung allmählich zu Ende. Ich habe gesprochen mit der Professorin Christine Kirchhoff über Antisemitismus und Psychoanalyse. In der nächsten Sendung stelle ich das Projekt Jüdisch Sein in Niedersachsen vor. Bis dahin, am 4. Mittwoch im August, verabschiedet sich Thomas Kleinspiel. Mazel Tov.